Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV. Wir zeigen Beiträge der Regionalsender im Freistaat. Wir beginnen mit einem Beitrag der Kollegen von Jena TV. Eine Holzkonstruktion, die sich selber trägt und dem Zahn der Zeit besser standhält als die meisten Stahlbetonexemplare, hat es dem Brücken- und Denkmalverein Kunitz angetan. Seit 2006 setzte sich dieser für den Wiederaufbau der alten Holzbrücke ein. 2012 wurde das Projekt schließlich realisiert. In einer neuen Broschüre hält der Verein nun die lange Geschichte der Brücke fest. Deren ursprünglicher Bau geht auf das Jahr 1832 zurück.
Die 2012 wiederaufgebaute Kunitzer Hausbrücke, die einzige ihrer Art an der Saale, feiert zwar selbst kein Jubiläum, dafür aber ihr Verein, der Brücken- und Denkmalverein Kunitz e.V. Aus diesem Anlass hat der Verein erneut eine Broschüre veröffentlicht. Bereits zum 10-jährigen Jubiläum wurde eine gedruckt, in der es hauptsächlich um die Geschichte der alten Brücke und den Wiederaufbau selbst ging. Die neue Version hingegen widmet sich stärker dem Vereinsleben.
Also wie es dazu kam, dass überhaupt der Verein gegründet wurde, was wir für Schwierigkeiten hatten, bis man die Stadtverwaltung überzeugt hatte, dass sie da mitmacht und dass man eben Sponsoren und Förderer brauchte, wie eben auch den damaligen oder ehemaligen Chef von Schott, Wolfgang Mayer, der dann praktisch bei uns mitgemacht hat und auch Ehrenvorsitzender wurde. Und das war eben dann der Türöffner bei allen Verwaltungen hin bis zu den Ministerien.
Der Verein beteiligte sich selber am Bau und der Bereitstellung von Materialien. Und auch auf die Begeisterung und Mithilfe aus der Bevölkerung der anliegenden Dörfer und Stadtteile war Verlass. Um jedoch Spenden entgegennehmen und Belege dafür ausstellen zu können, musste der Verein den Status als gemeinnützig erlangen. Dies wurde geschafft, indem sich der Verein auch für bestehende Denkmäler wie die Kunitzburg und die Kunitzer Kirche einsetzte und die Zimmereibaukunst förderte.
Und deswegen sind auch immer auszubildende Zimmerer mit tätig gewesen, bei Modellen und solchen Sachen und hier auch beim Aufbau bei den Holzsachen. Und deswegen war dann auch die Gemeinnützigkeit und dann kann man ja Spendenbelege ausfüllen und so weiter. Nee, also das in der Bevölkerung war das eben ein Riesenwunsch und man merkt es daran, es wurde damals zum ersten Mal auch Eierkuchen gebacken außerhalb des Eierkuchenfestes in Kunitz, was ja sonst nie wieder passiert ist, sag ich mal.
Die wiederaufgebaute Brücke hält bisher, was sie verspricht. Lediglich die nicht überdachten Brückenteile mussten vor einigen Jahren an der Oberfläche saniert werden. Ihre für den Lauf der Saale einzigartige Bauweise soll genauso wie die des Original für eine Haltbarkeit von mehr als 100 Jahren sorgen.
Also das Besondere an dieser Brücke oder auch der historischen Brücke ist, dass sie mit einem Spannwerk die ganze Breite der Saale von 33 Metern ungefähr überbrückt. Also sie trägt sich selber. Sie hat keinen Zwischenpfeiler oder nicht mehrere Zwischenpfeiler in der Saale. Und dadurch ist sie natürlich auch hochwassersicher oder von Anschwemmgut eben ist keine Gefahr da. Und deswegen hat die alte lange gehalten. Und ich denke, die neue wird also auch mindestens über die hunderte Jahre gehen, wenn nicht noch länger. Da sie ja jetzt nur noch als Radfahr- und Gehwegbrücke ist, nicht mehr für Fuhrwerke oder Fahrzeuge.
Zur aktuellen und zukünftigen Vereinsarbeit gehören regelmäßige Arbeitseinsätze und das jährlich stattfindende Brückenfest im September, welches auch schon seit den 2000ern ausgiebig gefeiert wird. Die Broschüre zum 20-jährigen Vereinsjubiläum ist ab Mai in der Jenaer Bücherstube und in der Gaststätte zur Kunitzburg erhältlich.
Vom 16. bis 18. April wurde Ludwigshof zu einer eindrucksvollen Bühne für ein traditionelles Handwerk. Hier trafen sich die Hufschmiede zur 5. mitteldeutschen Meisterschaft im Hufbeschlag. Impressionen davon hat der folgende Beitrag von Saale Info TV eingefangen.
Die 5. mitteldeutsche Meisterschaft im Hufbeschlag in Ludwigshof ist heute offiziell gestartet. Vom 16. bis 18. April wird der Veranstaltungsort zum Treffpunkt für Hufschmiede aus ganz Europa und zu einer eindrucksvollen Bühne für das traditionelle Handwerk. Zahlreiche Teilnehmer messen sich in anspruchsvollen Wettbewerben und zeigen dabei ihr handwerkliches Können, höchste Präzision und viel Kreativität. Unter Zeitdruck entstehen passgenaue Hufeisen, die individuell angefertigt und perfekt angepasst werden müssen. Eine Aufgabe, die Erfahrung, Fachwissen und ein geschultes Auge erfordert.
Wir sind heute hier zum 5. Mal in Ludwigshof zur Hufschmiedemeisterschaft, zur Mitteldeutschen Meisterschaft im Hufbeschlag. Wie gesagt, das 5. Mal. Es sind wieder aus ganz Europa Teilnehmer angereist. Der weiteste oder der am weitesten angereiste Teilnehmer kommt dieses Jahr sogar über einen großen Teich. Von Puerto Rico haben wir einen Teilnehmer hier. Ist für uns natürlich auch Neuland. Dann haben wir dieses Jahr auch wieder eine weibliche Starterin, die nimmt, soweit ich weiß, auch schon das 2. Mal oder das 3. Mal hier teil. Ja, was gibt es noch zu sagen? Pures Handwerk. Nur dazu mal, nur mit dem einen Unterschied, dass wir halt in Gasöfen schmieden, nicht im Kohlefeuer. Ansonsten kann man hier sehen, wie Hufeisen handwerklich hergestellt werden. Das ganze Programm haben wir heute und morgen. Am Samstag findet dann das Finale statt. Da werden zusätzlich von den Finalteilnehmern auch noch die Pferde beschlagen. Beziehungsweise bekommen die Azubis einen sogenannten Tothuf. Das klingt jetzt ein bisschen martialisch, aber es wird alles pietätvoll behandelt. Das Wetter spielt wieder mit, die Getränke sind gekühlt, die Versorgung ist, denke ich mal, bisher ordentlich, das Essen schmeckt. Was sollen wir noch sagen? Wir freuen uns auf ein wunderschönes Wochenende. Wir hoffen doch, alles unfallfrei, auf tolle Gespräche mit den ausländischen Kollegen. Das Team arbeitet super. Auch hier in dem Rahmen oder jetzt in dem Moment auch mal ein herzliches Dank an alle, die hier diese Veranstaltung unterstützen. Ob das Sponsoren sind, andere Unterstützer wie zum Beispiel die Gashändler, die Lieferanten, die Aussteller und viele, viele fleißige Hände, die hier so eine Veranstaltung möglich machen. Vielen Dank an dieser Stelle.
Ich bin der Marcel Bendig, ich komme aus Dortmund, arbeite seit knapp 7 Jahren an der Hufschlagschule in Dortmund. Warum bin ich Hufschmied geworden? Ganz einfach, ich war lange auf der Suche, was möchte ich später machen, habe den Traumjob gefunden. Ich darf meine Hände benutzen, sowohl die Hände und auch den Kopf. Es ist abwechslungsreich, ich bin viel draußen, also alles das, was meine Bedürfnisse erfüllen. Super, würde ich nie wieder anders machen wollen. Warum mache ich an so einem Wettkampf mit wie hier? Ja, ganz einfach, zum einen sind wir zwar nur eine kleine Community aus Hufschmieden, aber in ganz Deutschland verteilt. Und das ist immer ein guter Moment, um sich wiederzusehen.
Also ich bin jetzt das 2. Mal dabei. Ich war vor 2 Jahren schon mal hier. Da war ich noch Auszubildende. Jetzt bin ich gerade ausgelernt, habe im Februar meine Prüfung gemacht und bin jetzt wieder hier. Spielt immer noch Azubi-Klasse, das letzte Jahr. Aber das mussten wir jetzt nochmal ausnutzen, hier auf dem schönen Wettkampf. Es ist immer gutes Wetter. Zumindest seit ich hier bin, war beides mal gutes Wetter. Da macht das auch Spaß. Ja.
Ja, ich bin auch das 2. Mal jetzt hier. Ich bin im 2. Lehrjahr und es war beim letzten Mal schon ein schöner Wettkampf. Deswegen sind wir dieses Jahr nochmal hier.
Servus, ich bin der Maurice. Ich komme aus dem schönen Hunsrück. Ja, ich bin jetzt zum ersten Mal hier auf der Mitteldeutschen Meisterschaft. Meine erste Meisterschaft war die Bayerische Meisterschaft in Bayern unten. Und ja, was soll man sagen, es ist immer wieder schön. Man schwitzt gut, man trifft viele Leute, man trifft Kollegen. Das kann man nur empfehlen. Also es macht echt Spaß.
Moin, ich bin der Max aus dem schönen Schleswig-Holstein. Ich habe in 2 Wochen meine Prüfung und das ist auch mein 2. Wettkampf jetzt hier. Letztes Jahr war super, ist immer familiär, also ist einer der besten Wettkämpfe.
Ja.
Neben den spannenden Wettkämpfen bietet die Meisterschaft auch Raum für Austausch und Weiterbildung. Besucher haben die Möglichkeit, den Profis hautnah bei der Arbeit zuzusehen, innovative Techniken kennenzulernen und sich über aktuelle Entwicklungen im Hufbeschlag zu informieren. Die Veranstaltung macht eindrucksvoll deutlich, wie bedeutend dieses traditionsreiche Handwerk auch heute noch ist, sowohl im Pferdesport als auch für die Gesundheit der Tiere.
Mit dem Stiftpreis würde ich die Handwerkskammer Südthüringen die besten Ausbildungsunternehmen der Region. Eindrücke von der in diesem Jahr bereits zum 26. Mal stattgefundenen Auszeichnungsveranstaltung sammelte das Südthüringer Regionalfernsehen.
Gut gefüllt ist er, der Veranstaltungsraum in der Stiftskirche auf dem Gelände des Berufsbildungs- und Technologiezentrums der Handwerkskammer Südthüringen. Erwartungsvoll haben sich Betriebsinhaber, Geschäftsführer und Ausbilder samt ihrer ehemaligen Auszubildenden aus dem gesamten Kammerbezirk von Eisenach bis Neuhaus am Rennweg auf den Weg nach Rohrkloster gemacht, um die begehrten Stiftpreise übergeben zu bekommen. Bereits im 26. Jahr würdigt die Handwerkskammer mit diesem Preis die besten Ausbildungsunternehmen. 2026 mit einem erneuten Rekordergebnis. 28 Preisträger sind durch die hervorragenden Leistungen ihrer Prüflinge zum Preisträger avanciert. 17 davon zum allerersten Mal.
Wiederholungstäter sind mir natürlich die liebsten, aber noch lieber sind mir die, die zum ersten Mal herkommen, weil die haben bewiesen, dass auch ein kleines Unternehmen eine vorzügliche Ausbildung leisten kann. Wir haben hier in Südthüringen starke Unternehmen, die mit Manpower, aber auch mit Gehirnschmalz an die Jugendlichen rangehen, denen was beibringen, ausbilden. Und nicht umsonst sind ja unter den heute ausgezeichneten vorzüglichen Unternehmen, aber auch die Lehrlinge dabei, die Jahrgangsbeste sind, Kammerbeste und auch Landessieger. Und darauf sind wir und die Unternehmen natürlich sehr stolz, dass die Wirtschaftsministerin von Thüringen kommt und mit auszeichnet, ist für uns letztlich auch eine Auszeichnung und eben auch die Anerkennung unserer Arbeit, die sich ja dann bei den Unternehmen und auch bei den Siegern widerspiegelt. Darauf sind wir stolz.
Und die Ministerin betont auch ihrerseits, dass man sie nicht lange bitten musste, heute doch die Festrednerin zu sein.
Das ist absolut meine Welt. Ich komme ja selber aus dem Handwerk auf der einen Seite und auf der anderen Seite durfte ich selber sehr viele Auszubildende begleiten. Und das ist einfach Herzblut zu sehen, was entsteht, wie auch die jungen Menschen sich entwickeln und wie dann Erfolg aber auch gemeinsam gefeiert werden kann. Wir dürfen tatsächlich attestieren, dass in der Vielzahl von Branchen sogar die Ausbildungsquoten steigen, dass auch junge Menschen, die, sage ich mal, ihre Zukunft eben auch im Handwerk, im goldenen Boden ein Stück weit sehen, dass sie eben auch sich ausbilden lassen und dann auch das Handwerk auch vorantreiben. Es ist die Zukunft, es ist die Jugend, die die Zukunft mitgestaltet und wie ist es schöner, wenn das heute wie hier auch ausgezeichnet wird.
Und so ist es denn dann eine besondere Ehre für die Geehrten, wenn neben den Landräten oder deren Stellvertretern die Ministerin persönlich mit einem Handschlag ihre Anerkennung bezeugt. Der Stiftpreis wird je Ausbildungsberuf bezogen auf den gesamten Kammerbezirk nur einmal verliehen. Diejenigen, die heute also nach vorne gebeten werden, glänzen demnach mit der besten Abschlussprüfung ihres Azubis in ganz Südthüringen. Dabei sticht heuer der Landkreis Schmalkalden-Meiningen besonders hervor. Gehen doch allein 11 der 28 Trophäen an Betriebe mit dortiger Postleitzahl. Einer davon beweist nun schon zum 10. Mal und das 2026 gleich in 3 Berufsfeldern die Wertigkeit der Ausbildung im Unternehmen.
Wir wollen die Zukunft sichern im Betrieb, damit wir wollen guter Ausbilder sein, auch Auszubildende bekommen, und stecken da sehr viel Energie rein und auch Geld, dass unsere Lehrlinge gut ausgebildet werden.
Aus dem Wartburgkreis und dem Landkreis Hildburghausen können 7 bzw. 6 Handwerksunternehmen beste Ausbildungsergebnisse vorweisen. 3 Stiftpreise gehen nach Suhl, Während der Sonneberger Beritt im letzten Ausbildungsjahr nur beim Fliesenlegerhandwerk punkten konnte. Auffällig auch, dass zunehmend junge Frauen den Weg ins Handwerk suchen, finden und ihren männlichen Kollegen selbst in klassischen Männerberufen zuweilen ein Schnippchen schlagen. Und das sogar auf Landes- und Bundesebene.
Es ist das Klischee, weil es ist leider immer noch so. Aber ich bin der Meinung, so muss es eigentlich gar nicht sein, weil mittlerweile sind wir so fortschrittlich in unserem Beruf, dass es jetzt, es kommt nicht mehr nur noch hier auf Muckis an. Tatsächlich war ich zuerst im Büro in der Konstruktion, das hat mich interessiert. Und dann hat mein Chef aber gesagt, komm, geh mal mit raus, ich zeig dir mal, was du hier vorbereitest, was am Ende dann auch damit passiert. Und dann bin ich mit aufs Dach gegangen und dann habe ich gemerkt, okay, das macht mir ja irgendwie genauso viel Spaß, so selber was in den Händen zu haben. Und am Ende stehst du vor diesem Dach und sagst, wow, das habe ich gebaut.
Ich habe ein Praktikum gemacht und dann habe ich mich entschieden, das ist es und das möchte ich gerne machen. Und dann bin ich dabei geblieben und ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Entscheidung.
Man muss ja auch das Potenzial haben von so einem Lehrling oder einem jungen Menschen. Also er muss schon was mitbringen von zu Hause aus und natürlich auch die Energie und den Willen. Ich habe das immer schon gesagt zur Frau Schormatz, wenn sie mal einen guten Abschluss macht, ich möchte unbedingt den Stift haben, ja, diese Auszeichnung.
Übung darin, diese Auszeichnung in Empfang zu nehmen, hat auf jeden Fall der Ausbilder der Klempnerin Stine Kloser. Bereits zum vierten Mal darf Michael Messerschmidt den Stiftpreis mit nach Vambach nehmen. Und das auch nicht von ungefähr.
Ich habe einen relativ hohen Anspruch, weil ich halt möchte, dass junge Leute ihren Beruf richtig lernen und wenn es geht, dann auch eben in dem Beruf bleiben oder in der Richtung. Und ich habe noch ein anderes Ehrenamt. Ich bin Bundesvorsitzender der Deutschen Klempner. Und da hat man natürlich einen relativ hohen Anspruch in die Richtung. Und den trage ich halt in mein Unternehmen weiter und auch bei der Ausbildung eben.
Und so ist es nicht verwunderlich, dass eben dieser Bundesvorsitzende dann auch diesen Rahmen nutzt, die gegenwärtig schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen für das Handwerk und die Ausbildung anzusprechen und an die Politik zu adressieren.
Das sind einfach die politischen Rahmenbedingungen, die einfach nicht passen. Ausbildung, wenn ich ausbilden will, dann bilde ich aus und dann bilde ich die jungen Menschen auch gut aus und entfache da auch ein Feuer in denen. Aber die ganzen Rahmenbedingungen müssen eben besser werden, dass wir es als Unternehmer nicht so schwer haben.
Die Unterstützung der Handwerkskammer hat er bei diesem Wunsch gewiss. Heute gilt es aber auch, die positive Stimmung der Anerkennung der Ausbildungsleistungen mit nach Hause zu nehmen und möglichst auf die neue Generation der Azubis zu übertragen.
Wie ein Versöhnungstreffen eskalieren kann, ist in der bitterbösen Komödie Der Gott des Gemetzels am Theater Altenburg-Gera zu erleben. In der aktuellen Inszenierung wird die Fassade des zivilisierten Miteinanders mit viel schwarzem Humor und treffsicheren Dialogen entschärft. Sehen Sie einen Beitrag von Altenburg TV.
Roman Polanski verfilmte das Theaterstück Gott des Gemetzels 2011 mit Starbesetzung. Die Bühnenfassung ist jetzt im Theater Altenburg-Gera zu sehen. Zwei Elternpaare treffen sich, um sich auszusprechen. Immerhin hat der Sohn der einen dem Sohn der anderen mit einem Stock geschlagen. 2006 erschien das Stück und zeigt die Abgründe, welche man heute auch in jeder WhatsApp-Elterngruppe finden kann.
Ja, also ich denke, was die Helikopter-Eltern angeht, ist es eben zeitlos und auch, dass so wahnsinnig achtsam auf alles geachtet wird und so Kleinigkeiten so eine große Bedeutung haben. Das ist, denke ich, ja, nach wie vor sehr aktuell.
Alter! Oh Gott!
Einer Schüssel. Hol bitte einer Schüssel.
Dabei kommt das Stück unterhaltsam daher und wird so manchem Besucher vielleicht auch einen Spiegel vorhalten. Genau das macht auch das Anspruchsvolle an der Produktion aus.
Also das Schwierige ist sozusagen, das ist gleichzeitig die Stärke, dass es so schnell und temporeich ist und immer wieder ständig die Allianzen zwischen diesen vier Figuren wechseln. Also es sind ja zwei Paare, die sich treffen wegen der Kinder, aber das kommt dann zu diversen Grundsatzdiskussionen und Streitereien und dadurch ist es dann so, dass sich auch mal die Männer verbrüdern, die Frauen, die unterschiedlichen Paare. Also das ist sehr spannend.
Der Gott des Gemetzels ist damit schon jetzt ein zeitloser Klassiker, denn die Kunst der Auseinandersetzung scheint in der Gesellschaft eher verloren zu gehen.
Ja, das ist, denke ich, auch die Qualität, warum dieses Stück so ein moderner Klassiker und so erfolgreich ist, dass es neben der Thematik, die das Stück behandelt, auch eine gewisse Allgemeingültigkeit hat, weil sich, glaube ich, jeder Mensch, der sich schon mal gestritten hat, ob das Partner, Partnerin ist oder die Eltern oder Kinder, da wiederfindet. Also das ist etwas sehr gut Geschriebenes einfach, dass sich da jeder wiederfindet eigentlich in jeder Lebenslage.
Wollen Sie Ferdinand eigentlich irgendwie bestrafen? Über die Klempnerei können Sie bei einer besseren Gelegenheit weiterreden.
Mir ist nicht gut.
Was haben Sie?
Stimmt, Liebling, du bist blass.
Ja, Sie sind etwas weiß um die Nase.
Mir ist übel.
Ihnen ist übel? Ich habe Präparan da.
Nein, das wird gleich wieder.
Was können wir? Cola ist das.
Nein, es wird schon
das
wieder.
Das geht schon.
Doch was ist die Erkenntnis, welche man aus dem Theaterabend mit nach Hause nehmen kann?
Ich denke, das versuchen ja auch die Figuren im Stück. Es ist immer gut, sich zuzuhören und über alles zu reden, auch wenn nicht immer alle dieselbe Meinung haben. Aber das ist auf jeden Fall, denke ich, noch der beste Weg, anstatt sich anzuschreien oder auf den Kopf zu hauen oder dergleichen. Also Dialog ist immer, glaube ich, die beste Lösung.
Der Gott des Gemetzels ist mit seiner Premiere ab dem 17. April im Heizhaus des Altenburger Theaters zu sehen.
Serge hat alles mit angehört.
Gut so. Diese Telefoniererei die ganze Zeit nervt.
Pass auf, es ist schon sehr nett von mir, dass ich überhaupt hier bin.
Wir machen eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis gleich.
Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt geht es rasant weiter. Die Kollegen von Saale Info TV berichten von der Enduro-Saalfelder-Runde in der Sandgrube Aue am Berg.
Ja,
Enduro Saalfelder Runde SR26. Wir sind mit der Kamera dabei bei einer Veranstaltung, die vom Motorsportclub Saalfeld veranstaltet wird, hier in der Sandgrube in Aue am Berg. Liebe Zuschauer, bei mir ist jetzt der Robert vom Motorsportclub Saalfeld. Robert, die Enduro Saalfelder Runde, seit wann wird diese Veranstaltung fabriziert?
Also wir haben jetzt die fünfte Auflage, mussten letztes Jahr mal pausieren, aber wir sind jetzt wieder dran, dass wir das sozusagen jedes Jahr machen.
Es ist ja eine Motocross-Veranstaltung. Wie viele Teilnehmer haben sich für dieses Wochenende bei euch gemeldet?
Also um es genauer zu sagen, ist mehr Enduro. Aber wie gesagt, die Crossfahrer können natürlich mitfahren, ist ja kein Problem. Wir haben verschiedene Klassen. Das Wochenende ist auf zwei Tage aufgeteilt. Wir machen zum Beispiel heute am Samstag machen wir die Zweitakterklasse, die Quads und ATV zusammen. Senioren- und Teamklasse. Morgen ist dann die Klassik und was wir jetzt mit neu reingenommen haben, ist Damen, E-Bike und Kinder.
Ich weiß es vom Motorsportclub in Pößneck, dass es da Probleme gibt, auch wegen der Lärmbelästigung. Wie ist das eigentlich bei euch hier geregelt?
Also von daher haben wir eigentlich keine Probleme. Es sind auch viele Leute da aus Unterwörbach und von Aue. Und ja, also bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, sagen wir es so.
Also freuen sich die Bewohner ringsherum, dass hier überhaupt irgendwas veranstaltet wird?
Genau, dass mal wieder was los ist. Ja? Hat man ja selten, solche Veranstaltungen.
Wir schauen jetzt mal mit der Kamera noch ein wenig zu und zeigen Ihnen ein paar Impressionen. Thank you. eine Motorsportveranstaltung bei herrlichem Sonnenschein hier in der Sandgrube in Aue am Berg. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Werden oder bleiben Sie gesund. Wir sehen uns demnächst wieder. Auf Wiedersehen.
Ein Werk aus der Bodo-Kräff-Stiftung, die der berühmte Expressionist Ernst Ludwig Kirchner 1918 an den Jenaer Kunstverein schenkte, kehrt nach Jena zurück. Wie viele der Werke aus der Stiftung wurde es in der Zeit des Nationalsozialismus als entartete Kunst gebrandmarkt und ging verloren. Überraschend wieder auf dem Kunstmarkt aufgetaucht, konnte das Doppelporträt mit Unterstützung dreier Stiftungen in die Jenaer Kunstsammlung zurückgeführt werden.
Der Künstler Ernst Ludwig Kirchner ist einer der größten Namen im Expressionismus. Nach dem Tod seines Freundes und Förderers Bodo Kräff stiftete er 260 Holzschnitte, Lithografien und Radierungen an den Jenaer Kunstverein. Kräff, seines Zeichens Archäologe und Kunsthistoriker, gilt als Initiator der Kunstbewegung in Jena und stand dem Kunstverein zu seiner Zeit als Mentor zur Seite. Durch den Status als entartete Kunst ging ein Großteil der Kirchner Stiftung während der Nazizeit verloren. Vor kurzem dann nun die erfreuliche Nachricht. Eines der Kalligraphieblätter ist wieder auf dem Markt aufgetaucht.
Ja, der Weg zurück, der war etwas umständlich, aber das begann mit dem Angebot einer Galerie aus Wiesbaden bzw. Homburg. Und danach haben wir überlegt, wie wir das bewerkstelligen können. Das hat viel Geduld, vor allem bei dem Verkäufer, der ja die Erben der Sammlung vertreten hat, erfordert. Aber mit Hilfe der Oetker-Stiftung, der Siemens-Stiftung und der Sparkassen-Stiftung aus Jena ist es schlussendlich gelungen, das Bild hier für unsere Sammlung zu sichern.
Das Blatt ist beidseitig bedruckt. Auf der Vorderseite Kräff, auf der Rückseite dessen damaliger Geliebter Hugo Bialowons.
Ja, der Bildinhalt, das sind also zwei Drucke, Lithografien aus dem Jahre 1915. Das ist die Hochzeit der Drucke, der Druckgrafik bei Ernst Ludwig Kirchner. Er hat sich in dieser Zeit unter hohem psychischen Druck befunden, weil 1914 der Erste Weltkrieg begonnen hat. Kirchner wurde kurze Zeit einberufen, wurde dann wieder ausgemustert. Es gab seelische Zusammenbrüche. Und diese Drucke, die in dieser Zeit entstanden sind, die sind von einem hohen Grad an Emotionalität geprägt. Also fühlen und bildnerisch diese Gefühle umzusetzen, das geht Hand in Hand. Und deswegen sind diese Drucke aus diesen Jahren besonders berührend, besonders emotional und gehören zum Besten, was in diesen Jahren entstanden ist.
Da es sich um einen Druck auf Papier handelt, kann das Werk nicht dauerhaft für die Öffentlichkeit ausgestellt werden. Später in diesem Jahr soll es jedoch vorübergehend der Öffentlichkeit präsentiert werden. Und auch ein Platz in einer Ausstellung mit den anderen beiden Kirchner Werken der Sammlung ist vorstellbar.
Rund 13 Millionen Euro Fördergelder stehen für den Gothaer Bahnhof bereit. Damit fällt der Startschuss für eines der größten Sanierungsprojekte in Gotha. Die Kollegen von Oskar am Freitag TV berichten.
Startschuss für das wohl größte Projekt der kommenden Jahre in Gotha. Am Hauptbahnhof wird endlich Hand angelegt. Oberbürgermeister Knut Kreuch zeigte sich zufrieden.
Das, was wir gemacht haben und womit wir den Freistaat Thüringen und besonders Ihr Haus, Herr Minister, und das Thüringer Landesverwaltungsamt überzeugt haben, ist ein neues Konzept für den Bahnhof. Ja, es wird ein Bahnhof sein, der willkommen sagt. Ja, es wird ein Bahnhof sein, der all diese Dinge umfasst, die man braucht, wenn man auf Reisen geht, um Zug ans Ziel zu kommen. Aber es wird auch ein Bahnhof sein, der das einzige Kultur- und Stadtarchiv der Welt beherbergt. Und ob dann die Forschenden gerade dieses Geräusch stört, was wir eben geplant hier eingespielt haben, glaube ich nicht, denn wir haben schalldichte Fenster.
Damit nicht mitten im Bauprozess das Geld ausgeht? Eine Finanzspritze des Freistaats Thüringen. Zusammen mit Infrastrukturminister Steffen Schütz besuchte Ministerpräsident Mario Vogt am 17. April die Residenzstadt.
Das ist ein ganz wichtiges Mobilitätsprojekt auch für Thüringen. Wir knüpfen an die Tradition an. Wir entwickeln einen Bahnhof, der 1847 zum ersten Mal gebaut worden ist, komplett neu, mit vielen Begegnungsräumen auch für die Menschen, aber vor allen Dingen, dass sie gut von A nach B kommen. Und insgesamt werden 20 Millionen Euro investiert. Das ist eine Menge Geld. Ein Großteil kommt von Seiten des Landes. Und wir geben jetzt insgesamt 13 Millionen in dieses Projekt. Aber vor allen Dingen zeigt es eines, wir glauben an den Standort. Und hier begegnen sich dann eben die Regional- und Fernverkehre, die Straßenbahn, die Busse, die Waldbahn und damit wirklich auch ein guter Mobilitätsknotenpunkt für OTA und die Umgebung.
Unterlagen, Verfahren, Prüfungen und nun ist er da. Der Fördermittelbescheid in Höhe von rund 13 Millionen Euro. An den beschwerlichen Weg erinnerte sich Knut Kreuch noch sehr gut.
Die größten Vorarbeiten, die geleistet worden sind, ist eine umfangreiche Planung, die mehrere Jahre in Anspruch genommen hat. Und das ist bei solchen Baumaßnahmen immer schwer darstellbar, dass die Planung im Vorfeld, die Abstimmung mit den Behörden für einen schnellen Bauablauf so wichtig sind. Aber jetzt ist das alles geschafft und jetzt kann eigentlich mit dem bereitgestellten Geld auch der Durchstoß erfolgen, dass wir bauen können.
Der Umbau werde nicht nur den Einwohnern und Pendlern zugutekommen. Der Bahnhof soll für Touristen eine moderne Pforte in die Residenzstadt und den Freistaat Thüringen sein. Ministerpräsident Mario Vogt und Infrastrukturminister Steffen Schütz sehen es folgendermaßen.
Gotha ist eines der touristischen Zentren Thürings und wir wollen natürlich eine Visitenkarte damit abgeben. So ein Bahnhof ist der Ort, wo die Menschen zum ersten Mal einen Eindruck gewinnen, wie so ein Ort funktioniert und wie er aussieht. Und deswegen ist für uns eine wunderbare Gelegenheit, dem touristischen Highlight Gothas jetzt auch quasi so einen Bahnhof mit zur Seite zu stellen.
Ich glaube, Bahnhöfe sind ja heute in Deutschland nicht nur Begegnungsorte, sondern ich sehe das in Eisenach, ich sehe das in Erfurt, das sind auch Kulturgüter. Und ich glaube, dass eine Kulturstadt vom Range Gothas auch verdient hat, dass sie einen modernen, schönen, repräsentativen Bahnhof bekommt, der aber auch Zukunft schafft. Das heißt, wir werden hier Coworking Spaces haben, wir werden hier Begegnungsorte haben und wir werden auch Serviceeinrichtungen haben, die dieser Stadt einfach auch das Bild verleihen, was ich in Schloss Friedenstein oder anderswo überall sehe, nur nicht am Bahnhof. Und wenn Sie sich selber mal anschauen, wenn Sie hier reinkommen und ich sag mal, wer diese Halle hier sieht, er denkt sich doch, habe ich Lust auf die Stadt oder nicht? Ich würde eher sagen, nein. Dazu muss ich dann rausgehen. Und ich glaube, es wird konkret so sein, dass wenn die Leute hierher kommen, werden die das Gefühl haben, wow. Und diesen Wow-Effekt, den schaffen Bahnhöfe. Und das sehen wir doch überall.
Modern und zukunftsorientiert sind hier die Stichworte. Der Bahnhof und das Gebäude seien mehr als ein schmückendes Beiwerk zur Haltestelle. Oder in den Worten von Steffen Schütz.
Erstmal müssen wir schauen, dass wir die Infrastruktur hierher bringen. Also bestenfalls Glasfaser, wenn Sie mich auf Digitales ansprechen natürlich. Aber es braucht eben auch wirklich Arbeitsplätze. Es geht darum, dass hier Arbeitsplätze entstehen, die in einer digitalen Welt auch dem Ruf und dem Image Gothas neuen Schwung geben. Weil wir sind da in allen Bereichen in Thüringen unterwegs. Als wir ins Amt gekommen sind, war Thüringen auf der digitalen Landkarte der Bundesrepublik Deutschland, ich will nicht sagen ein weißer Fleck, aber man hat uns nicht so richtig ernst genommen. Heute sind wir auf einigen Bereichen, zum Beispiel bei Open Source, sind wir Vorreiter. In relativ kurzer Zeit. Und das geht nur, wenn wir in diese Branche investieren. Und deswegen baue ich darauf, dass wir hier in Gotha eben zukunftsfähige Arbeitsplätze auch im Bereich Digitales schaffen.
Und wie soll der neue Bahnhof aussehen? Einen kleinen Einblick gewährte Oberbürgermeister Knut Kreuch.
Der Bahnhof soll als erstes ein Willkommensgruß sein an die Gäste und ein Gruß an die, die fahren, dass sie gerne wiederkommen. Und hier soll eben alles das sein, was sich mit Reisen verbindet, sowohl touristische Informationen als auch Fahrkarten, als ein kleiner Imbiss, als auch Blumen, als kleine Dinge, die zum Reisen gehören, sowie als großes Projekt der ÖPNV-Terminal, also die ÖPNV-Anbieter oder in dem zweiten Fall eben auch das Kultur- und Stadtarchiv der Stadt, was hier neue Räumlichkeiten beziehen wird.
Rund 20 Millionen Euro, allein für den Bahnhof. Gut investiertes Geld finden Mario Vogt und Steffen Schütz.
Ich glaube, in den Bahnhof zu investieren, ist nicht nur aufgrund der derzeitigen Spritpreise immer eine gute Option. Aber wenn ich mich zurückversetze in meine Schulzeit, in meine Kindheit, dann kenne ich den Bahnhof genauso, wie er heute aussieht. Da waren nicht so schöne bunte Plakate da, die wahrscheinlich die Putzschäden übertünchen. Aber der Bahnhof wird dieser Stadt in keiner Weise gerecht. Diese Stadt ist wunderschön und hat so viel zu bieten. Und der Bahnhof, machen wir uns nichts vor, ist ein Schandfleck. Und das muss endlich überwunden werden. Und ich bin verdammt stolz, dass wir das hinkriegen gemeinsam.
Das, was Sie hier machen, ist zweierlei. Das Erste, Sie schaffen einen zentralen Mobilitätsort, wo sich Waldbahn, Straßenbahn, Bus und tatsächlich Nah- und Fernverkehr miteinander begegnen. Und Gotha ist ja schon ein ICE und IC und ICE halt. Wir wollen natürlich mit einer solchen Visitenkarte auch die Möglichkeit schaffen, das einzubinden in eine ganze touristische Konzeption, auch in eine Mobilitätskonzeption, die wir als Thüringen verfolgen. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch ein Ort, der mit dem Archiv auch Möglichkeiten bietet, ganz moderne neue Nutzungen zu suchen. Und ich finde, das muss uns anspornen. Wissen Sie, wir leben in Zeiten, wo Leute immer nur das Gefühl haben, dass der nächste Tag schlechter wird als der vorherige. Aber das kann nicht unser Anspruch sein für dieses Land. Weil Thüringen hat so viel Kraft und Stärke, wenn Menschen sich zusammenschließen, neue Ideen formulieren, manchmal auch für alte Gebäude neue Nutzungen finden oder erweiterte Nutzungen, um damit deutlich zu machen, wir denken einen Schritt weiter als andere. Und das machen sie hier in Gotha. Und deswegen ist der Steffen Schütz und ich heute hier, um Ihnen Danke zu sagen für dieses Engagement.
Mit Baukränen, Umleitung durch das Gebäude und Baulärm. Die Eindrücke am Bahnhof werden sich ändern. Die ersten Sanierungs- und Abrissarbeiten laufen bereits. 2036 sollen die Baumaßnahmen dann vollständig abgeschlossen werden. Dann wollen sie alle wieder zusammenkommen. Infrastrukturminister Steffen Schütz, Ministerpräsident Mario Vogt und Oberbürgermeister Knut Kreuch. Vielleicht reist der Ministerpräsident dieses Mal mit dem Zug an.
Das werde ich dem Oberbürgermeister mal vorschlagen, dann machen wir das.
In dieser Woche wurde in Suhl Geschichte geschrieben. Der VfB Suhl Lotto Thüringen ist deutscher Volleyballmeister 2026. Vor ausverkaufter Kulisse in der Wolfsgrube sicherten sich die Thüringerinnen mit einem souveränen 3:0 gegen den Dresdner SC den entscheidenden dritten Finalsieg und damit den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Nach dem Pokalerfolg im Februar krönt Suhl eine historische Saison mit dem Double. Die Kolleginnen und Kollegen von Rennsteig TV haben das Riesenspektakel hautnah miterlebt und Bilder eingefangen, die Gänsehaut verursachen.
We need to also congratulate Dresden. I talked to Alexander Weiber that yes, we won the final, but especially for me, it was the biggest challenge to beat him because he's a great strategy.
Unglaublich, oder? Das ist nach dem Pokalsieg die Meisterschaft. Ich glaube, das hätte keiner erwartet mit den Rahmenbedingungen hier zu. Aber man sieht, Geld ist nicht alles. Ich bin super stolz auf das Team und auf die Region, was die hier geleistet haben. Unglaublich.
Also ich bin begeistert. Die Stimmung, aber auch die Mannschaftsleistung. Wir sind nicht nur eine Wintersporthochburg, wir sind jetzt auch eine Volleyballhochburg. Ja? Also das Double, wo gibt es denn sowas? Und das in Suhl, das war so eine Willensleistung. Also ich bin begeistert. Super.
Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.